Wir sind ja am Ende des Kirchenjahres angelangt. Das ist ja was ganz Komisches, dass es ein Kirchenjahr gibt, das nicht am 31. Dezember aufhört, sondern am Ewigkeitssonntag und dann am 1. Advent das Neue losgeht. Aber wenn man rausschaut und den Nebel zum Beispiel sieht, jetzt ist es fast zu sommerlich durch die Sonne, aber wenn man den Nebel bei der Herfahrt oder heute Morgen, wenn man aus dem Fenster geschaut hat, gesehen hat, dann kann man auch erahnen, irgendwie hat das Ganze doch, wenn die Natur so langsam in den Schlaf geht, irgendwas auch mit dem Ende und mit dem Ende der Zeit und dann auch mit dem Ende des Kirchenjahres zu tun. Und am Ende des Kirchenjahres, da ist ein Thema immer wieder auch dran, das nicht vielleicht zu den Lieblingsthemen von uns Menschen gehört, nämlich das Thema Gericht. Gott richtet diese Welt. Und ich weiß nicht, was Ihnen da in den Sinn kommt bei diesem Thema Gericht, Gericht in der Welt oder an der Welt. Wahrscheinlich kommen Ihnen, wenn es Ihnen so geht wie mir, Gedanken in den Sinn wie Klimakatastrophe oder Terror oder die Unsicherheit, was wir tun sollen. Der Verfall der Sitten, könnte man das jetzt ganz altmodisch sagen, aber da ist ja was dran, dass man sich nicht mehr aufeinander verlassen kann, dass die Lüge überhand nimmt. All das wären so Dinge, die man vielleicht mit Gericht in Verbindung bringt. Und jetzt ist es so, dass in dem Text, der heute Grundlage der Predigt ist, ein ganz anderer Aspekt zum Tragen kommt, an den ich zumindest zunächst mal gar nicht gedacht habe, als ich das Thema Gericht mir durch den Kopf gehen habe lassen. Steht im Amos, Amos 8, Vers 11 bis 12. Amos ist der Prophet, den man in der Klasse 7, die in meiner Generation immer runter, rauf und runter gekaut hat. Ich weiß nicht, ob jemand das auch so erfahren hat. Amos, der sagt, übt auch Gerechtigkeit und geht nicht nur formal irgendwie in den Tempel. Aber jetzt sagt er was ganz anderes hier. Und zwar die Überschrift heißt, der Tag des Gerichts, Gott schweigt. Weiter sagt der Herr, der mächtige Gott, es kommt die Zeit, da werde ich eine Not über das Land kommen lassen, die schlimmer ist als Hunger und Durst. Die Leute werden nicht nach Brot hungern oder nach Wasser lechzen, sondern verzweifelt darauf warten, von mir das rettende Wort zu hören. Sie werden im Land umherirren, vom Toten Meer bis zum Mittelmeer und vom Norden bis zum Osten. Überall werden sie nach einem Wort des Herrn fragen, aber keines zu hören bekommen. Also interessant, ein ganz anderer Aspekt des Gerichts Gottes, nämlich, dass wir nichts mehr von ihm hören, dass er schweigt. Und ich denke, in den Beziehungen, in denen wir drin sind, in unseren Ehen zum Beispiel, da kann man das vielleicht nachempfinden. Es ist ja mit das Schlimmste, wenn man nicht miteinander redet. Bei den meisten ist das hoffentlich nur punktuell der Fall und nicht dauerhaft, dann wäre es wirklich schlimm. Das Thema soll heute sein, ausgehend von diesem Text, Hunger und Durst nach Gottes Wort. Hunger und Durst nach Gottes Wort. Im Alten Testament, da gibt es einen ganz tollen Vers, der heißt, ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in der gottlosen Hütte. Manche kennen das vielleicht, ist ein Psalmwort. Und dahinter steht ja nicht der Gedanke, für uns Christen zumindest, dass es so toll ist, wenn man in so einem wunderbaren Tempel ist, eine tolle Barockkirche oder was, sondern es geht um was anderes, nämlich der Psalmbeter sagt, wenn ich nur ein bisschen was mitbekomme von dem, was Gott redet, ist es besser, wie wenn ich ein ganz tolles Haus habe. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus. Das wäre so ein Bewusstsein, das der Psalmbeter hat, wie wichtig das ist, dass man was von Gott mitbekommt. Und der Augustin dann 1300 Jahre später, oder 1000 Jahre, weiß man nicht genau, der hat gesagt, mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Das ist seine Erfahrung, ich bin unruhig als Mensch, bis ich von Gott her Ruhe bekomme. Hunger und Durst nach Gottes Wort, wenn Gottes Wort nicht mehr da ist, das wäre erster Ansatz, dann wäre es wohl so, dass wir in Unruhe und Unfrieden wären. Stimmt es, dass wir dann in Unruhe und Unfrieden wären? Was wäre anders, wenn wir Gottes Wort nicht hätten? Übrigens war die Zeit vom Amos ganz ähnlich wie unsere heutige Zeit. Wir sagen vielleicht, das ist ja typisch für unsere Zeit, dass die Leute so wenig Bibel lesen und sich nicht dafür interessieren. Beim Amos war es genauso. Da gab es nur ganz, ganz wenige, die sich für Gottes Wort interessiert haben. Die anderen, die haben auf die Frage, was wäre, wenn wir Gottes Wort nicht hätten, geantwortet, es wäre eigentlich gar nichts anders. Nichts wäre anders. Was wäre anders, wenn wir Gottes Wort nicht hätten? Was ist Ihre persönliche Antwort? Was wäre da anders? Wäre überhaupt was anders? Wenn die Menschen Gottes Wort nicht haben, dann irren sie umher. So die These. Wenn die Menschen Gottes Wort nicht haben, irren sie umher. So beschreibt auch der Amos das Gericht. Vielleicht muss man an der Stelle kurz klären, was mit Gottes Wort überhaupt gemeint ist. Wir Christen, egal welche Konfession wir haben, wir sind grundsätzlich der Überzeugung, dass Jesus das eine Wort Gottes ist, dass das Wort Gottes eine Person ist und dass Gott in Jesus zu uns spricht. Und das hier dann die Bibel. Bei der Bibel ist es so, dass die Bibel immer von Jesus redet. Ist manchmal versteckt, aber im Alten Testament ist der Hinweis auf Jesus und im Neuen sind die Berichte von denen zusammengefasst, die Jesus berufen hat. Und deshalb ist die Bibel auch so wichtig. Nicht, weil sie an sich von Gott diktiert wäre oder so, sondern weil sie von denen schreibt und von denen berichtet, die in einer direkten Beziehung zu Jesus waren, prophetisch, im Blick auf Jesus oder als Zeugen, als Apostel von ihm. Also Jesus und die Bibel zeugt von ihm. Wenn Gottes Wort, wenn Jesus und die Bibel fehlen, dann irren die Menschen umher. Ich möchte es ein bisschen entfalten. Zunächst mal, was passiert, wenn wir Gottes Wort nicht haben und wir uns überlegen, wie wir uns verhalten sollen? Was gibt uns Orientierung? An der Stelle muss man mal den Papst loben, den alten Papst, über den man ja viel Negatives auch gehört und gesagt hat. Der war 2011 im Bundestag und hat genau diese Frage gestellt. Kann der Mensch sich für sein Handeln eine eigene Leitlinie geben? Ist der Mensch dazu in der Lage, aus sich heraus sich zu überlegen, was eigentlich gut ist? Es gibt ja in Paris den sogenannten Urmeter. Zumindest früher hat man gesagt, wer wissen will, was ein Meter ist, der muss nach Paris fahren und gucken, wie lang der dort ist. Und genau darum geht es letztlich, dass wir von der Bibel, von Gottes Wort her, eine Orientierung haben, so eine Art Urmeter oder das Fremdwort Kanon, vielleicht hat es jemand mal gehört, die Bibel wird als Kanon, als die Grundlage, Richtschnur verstanden, das heißt ursprünglich gerade Richtschnur oder Maßstab. Wir brauchen also diesen Urmeter, die Bibel, um unser Leben, um unserem Leben eine Orientierung zu geben. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo das vielleicht heute doch im Chaos endet. Unsere Welt sagt ja vielleicht, wir müssen ausdiskutieren, was wichtig ist. Und so funktioniert es ja in einer Demokratie auch. Und man kommt aber dann vielleicht auch zu Ergebnissen, die nicht mehr gut sind. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist Gottes Geschöpf und deshalb unendlich wertvoll. Und das ist ein Punkt, an dem ja heute rumdiskutiert wird. Wo beginnt das Leben? Oder ist es in Ordnung, wenn man Alten Sterbehilfe leistet, wird da womöglich ein Druck aufgebaut? All das wären Dinge, wo der Wert von jedem Menschen plötzlich in Frage gestellt wird. Oder wie gehen wir mit Behinderten um? Das wäre auch die schlimme Frage der Abtreibung. Wie viele behinderte Kinder werden abgetrieben? Das ist meiner Meinung nach schon ein Zeichen dafür, dass man anfängt, das eigene Handeln an irgendwelchen Maßstäben zu orientieren und die Bibel verloren hat, den biblischen Maßstab. Jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, geht uns ja nichts an, sagt vielleicht so manche oder so mancher. Man kann es auch umsetzen auf unser persönliches Leben. Wir sind in unseren Alltag hineingestellt und in vielen Fragen wissen wir vielleicht nicht, was wir tun sollen. Und dann merkt man in der Bibel, in den Geschichten, vor allem in den Jesus-Geschichten, wie unsere Geschichte dort erzählt wird. Was ist das nicht für eine großartige und anspruchsvolle Geschichte, wo der Petrus den Jesus fragt, wie oft soll ich vergeben? Und die Antwort von Jesus ist ja dann sinngemäß, du musst unendlich oft vergeben. Unendlich oft. 7-mal, 70-mal. Ist das nicht eine Geschichte, wo ich vorkomme, mit meinem Hass vielleicht oder mit meinem Zorn oder meinem Ärger über andere? Und wo ich dann plötzlich merke, wenn ich mich daran orientiere, dann muss ich mich vielleicht anders verhalten, als mir das eigentlich gerade in den Sinn kommt. Oder wie ist es bei der anderen Geschichte? Das steht übrigens da ganz in der Nähe, wo es um die Ehe und die Familie geht und dann Jesus sagt, es wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Und dann geht es weiter, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ist das nicht auch eine ganz praktische Geschichte ein ganz praktisches Thema für viele, vor allem auch, wenn man in der Phase ist, wo man sich überlegt, wie man sein Leben gestaltet und wie man dann vielleicht auch mal mit einer Frau oder Mann, je nachdem, zusammenlebt. Also ganz praktisch, ich komme vor in diesen Geschichten, es ist nicht nur eine theoretische Handhabe oder Maßgabe in der Bibel, sondern es hat mit meinem Leben und mit meiner Erfahrung und mit mir heute zu tun. Also, wer sagt mir, wie ich mich verhalten soll als Gesellschaft und persönlich? Wenn Gottes Wort fehlt, dann gehen wir in die Irre. Wir haben keine Orientierung mehr. Das andere nochmal, wenn Gottes Wort fehlt, dann irren die Menschen umher. Die Frage nach Gott, die wird unbeantwortbar, wenn wir die Bibel weglassen. Die Frage nach Gott ohne die Bibel, die kann man genauso diskutieren. Gibt es Gott? Und wenn ja, hat er was mit mir zu tun? Die Antwort, wenn man die Bibel nicht hat auf diese Frage, lautet dann, vielleicht gibt es Gott, aber wenn es ihn gibt, dann hat er wahrscheinlich eher wenig mit mir zu tun. Das ist wahrscheinlich, wenn man eine Umfrage machen wird in unserem Land oder in unserer Zeit, auch in anderen westlichen Ländern, wäre das wahrscheinlich eine ziemlich verbreitete Antwort. Vielleicht gibt es Gott, ich möchte es auch nicht ausschließen, aber er hat wahrscheinlich nichts mit mir zu tun. Die Frage nach Gott, die wird zu einem Fragezeichen. Und in der Bibel, da ist die Frage nach Gott kein Fragezeichen, sondern sie ist ein Ausrufezeichen. Das ist interessant, wenn Jesus auf die Menschen zugeht, dann steht ganz oft ein Ausrufezeichen. Das ist jetzt sprachlich nicht richtig, weil die Griechen damals kein Ausrufezeichen hatten. Also wer jetzt im Neuen Testament auf Griechisch nachliest, das wäre da noch nicht da. Aber es ist gemeint, es ist ein Ausrufezeichen. Komm und folge mir nach. Das ist der Ruf von Jesus, nicht, lass uns mal drüber diskutieren, ob das eventuell vielleicht wichtig wäre mit mir, sondern komm und folge mir nach. Und Menschen, die der Bibel vertraut haben und die dieses Ausrufezeichen ernst genommen haben, die haben die Welt verändert. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Die Schulpflicht in unserem Land, in Deutschland, die ist eingeführt worden, weil evangelische Herrscher gesagt haben, wir wollen, dass jede Frau und jeder Mann Bibel lesen kann. Die Katholiken, die sind dann nachgezogen. Heute ist das Allgemeingut. Zum Glück, das ist gut so, dass auch Nichtchristen heute lesen und schreiben lernen. Aber das war eine Idee von Herzöge, von Fürsten, die gesagt haben, jeder soll Bibel lesen können. Die Bibelgesellschaften sind deshalb entstanden. Die haben angefangen, mit neuester Technik die Bibeln auf den Markt zu bringen. Die sind in fremde Länder, die Leute, die die Bibel ernst genommen haben. Und es war nicht wie heute, dass man sich ins Flugzeug setzt und dann wieder zurückkommt. Es war gefährlich, eine schwierige Überfahrt, schwere Krankheiten. Und viele gute Entwicklungen in unserem Land, die Diakonie oder dass die Arbeiter am Sonntag frei bekommen haben, das war das Ergebnis davon, dass Menschen die Bibel ernst genommen haben und gesagt haben, das geht um mich, es ist ein Ausrufezeichen an mich. Wie ist es bei uns heute? Ich kenne ja berufsbedingt auch einige Religionslehrer und die sagen oft, wenn ich frage, was soll man machen, dann sagen manche Schüler, bloß nichts mit der Bibel. Es gibt auch andere, die aus Westheim, die sind anders, da bin ich mir sicher. Aber das wäre sowas, bloß nichts mit der Bibel. Was steckt eigentlich dahinter? Dahinter steckt, das ist langweilig, das andere ist spannend. Und ich glaube, es ist auch nicht alles glücklich, was unsere Kirche, die EKD, so in die Öffentlichkeit rauslässt, weil es da oft um irgendwelche Dinge geht, die mit der Bibel gar nicht so viel zu tun haben. Das ist jetzt nicht falsch, aber es wäre doch schön, wenn die Bibel mehr in den Mittelpunkt gerückt würde. Ich erinnere mich noch, als ich mit dem Studium angefangen habe, da ist das sogenannte neue Gesangbuch rausgekommen, das wir jetzt auch haben, das ist ja nicht mehr neu. Und da waren überall Plakate, kaufen Sie das neue Gesangbuch. Und da habe ich mir dann damals schon die Frage gestellt, und ich stelle sie mir eigentlich bis heute, wenn die Kirche so eine gute Kampagne machen kann, warum macht man die dann für ein Gesangbuch und nicht für die Inhalte? Es gab auch Kampagnen zum Inhalt, das ist jetzt zu negativ, aber trauen wir da der Bibel noch was zu, persönlich und als Kirche? Gottes Wort, es ist letztlich eine Sache, die wir in unserem eigenen Leben erst einmal umsetzen müssen. Es ist immer leicht, über andere zu reden. Und ich denke, entscheidend ist, dass wir in unserem persönlichen Leben wieder anfangen, uns mit der Bibel zu beschäftigen. möchte noch ein paar Tipps geben. Das sind Tipps, die vielleicht fast wie im Konfirmandenunterricht sind. Zu den Konfirmanden sage ich, nehmt euch eine Zeit vor, die für euch gut ist zum Bibellesen. Und es ist bei manchen Leuten, die morgens fit sind, ist der Morgen, und bei denen, die morgens so ziemlich müde sind, ist der Abend besser. Überlegen Sie sich das, wann ist die beste Zeit für Sie zum Bibellesen? Morgens oder abends? Wichtig ist, dass man Ruhe hat zum Bibellesen. Man kann das auch im Bus machen. Wenn man gut abschalten kann und sitzt im Bus nach Schwäbisch Hall oder sonst wohin, dann kann man auch Bibel lesen. Manche hören die Bibel als Hörbuch und schalten sich ein MP3 oder eine CD im Auto ein. Auch das wäre eine Möglichkeit. Gottes Wort, aber einmal am Tag sich damit beschäftigen. Dann das andere, das Thema Gottesdienst, warum wir heute Morgen da sind. Das ist ja jetzt nicht so, dass man da halt hingeht, weil man es schon immer so macht, sondern es geht darum, dass man sich einmal etwas ausführlicher Zeit nimmt für die Bibel und für das, was in der Bibel steckt und für das, was sie uns sagen will. Und genau das Gleiche gilt auch für unsere Gemeindekreise. Auch deshalb sind die so wichtig, weil es dort auch um die Bibel geht, im Teenstreff, im Jugendbund, in die Hauskreise. Und auch da sollte man darauf achten, dass das vorkommt in unsere Kreise. Als Kirchengemeinde sind wir nicht dazu da, möglichst viele Veranstaltungen anzubieten, sondern dass wir Kreise haben und Gruppen, wo sich Menschen treffen und sich mit Gottes Wort beschäftigen. Und wenn man diesen Dreiklang mitnimmt, das eine, die persönliche Bibellese, dann der Gottesdienst und dann die Gruppe, wo man mit anderen zusammen sich über Gottes Wort unterhalten kann, dann wird man plötzlich merken, dass das nicht abstrakt ist, theoretisch für die anderen, sondern dass es das eigene Leben verändert. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, da wo es gut läuft, dass es weiter so geht und wo da vielleicht auch Defizite sind, dass es ein neuer Hunger ist nach Gottes Wort. Wenn Gottes Wort fehlt, dann gehen die Menschen in die Irre. Der Anstoß bei dem Amos ist ja, dass das als eine Gerichtsandrohung da ist. Und heute wählen viele Menschen und manchmal auch mir selber, ich nehme mich da auch mit nahe, aus Trägheit wähle ich das auch manchmal, den Weg dessen, dass wir die Bibel beiseite lassen. Beim Amos damals noch eine Androhung und heute unsere freie Wahl. Da stimmt vielleicht was nicht, wenn wir das frei wählen, was der Prophet damals als eine Drohung formuliert hat. Und deshalb also die herzliche Bitte und Einladung, sich ganz neu mit Gottes Wort zu beschäftigen. Amen.